der Unterstützung von Polizei und Militär wurde das kleine, beschauliche Davos mal wieder zur Bühne der Welt. Das Weltwirtschaftsforum hat sein Jahrestreffen abgehalten und es wird heute enden. Es wolle gemeinsame Lösungen in einer fragmentierten Welt finden, so der eigene Anspruch. Doch während die Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Medien das Treffen besuchen und die Vernetzung wächst, gibt es auch Kritik. Insbesondere WEF-Gründer Klaus Schwab gilt manchen als Gefahr für Freiheit und Frieden. Mit diesem Klaus Schwab werden wir uns jetzt intensiv beschäftigen und dabei unterstützt uns unser nächster Gast. Sie hat es bereits getan. Die deutsch-italienische Journalistin Miriam Muhm analysierte seine Bücher und Auftritte und hat dies nun ihrerseits in einem Buch zusammengefasst. Die Krake von Davos ist kürzlich im Europa Verlag erschienen und nun hören wir sie bei Kontrafunk. Frau Muhm, herzlich willkommen.
Ja, und danke Ihnen.
Das Jahrestreffen geht nun also zu Ende. Die USA sind nicht mit der höchsten Regierungsebene vertreten. Russland ist ja ohnehin nicht mehr gern gesehen und auch der chinesische Staatschef ist ferngeblieben. Was ist denn Ihr Fazit vom WEF 2023? Zeigt es Schwäche?
Es zeigt, dass wahrscheinlich auf Regierungsebene oder auf höherer Ebene die Kritik, die in den letzten Jahren in Bezug auf dieses Treffen und auf Klaus Schwab immer mehr präsent ist, dass diese Kritik ein wenig ernst genommen wird. Zum Beispiel sieht man die große Kritik, die auch in Kanada vorhanden ist. Trudeau, der immer gern gesehener Gast gewesen ist, ist dieses Jahr, glaube ich, nicht dabei gewesen. Und somit ist es eine Antwort auf einen Teil der Bevölkerung, dass diese Nähe von dieser Organisation zu Regierungschefs, zu Regierungsministern etc. nicht gerne sieht.
Der WEF-Kritiker Ernst Wolf hat vor etwa einer Woche bei uns bei Kontrafunk gesagt, dass das auch eine Reaktion sein könnte auf das Buch von Klaus Schwab, Great Reset, in dem er möglicherweise laut Herrn Wolf zu offen erklärt hat, worum es ihm geht. Halten Sie das für plausibel?
Ja, das ist im Grunde genommen mehr oder minder das Gleiche. Also das heißt, er hat einiges geschrieben, die vierte industrielle Revolution, Great Reset und das große Narrativ. Und ich glaube, die Menschen sind ein wenig wacher geworden, was die Machenschaften von gewissen Elitegruppierungen anbelangt. Und deshalb ist sicherlich eine Reaktion da. Und ich glaube eben, also Politiker passen schon ein wenig auf das Ganze.
Wobei das natürlich jetzt eine Kritik von Ernst Wolf ist. Ich vermute, Herr Schwab weiß nicht, wer Herr Wolf ist. Weiß ich nicht. Aber es gibt auch andere Ansätze. Beispielsweise gibt es einen Tagesschau-Faktenfinder und dort geht es um eine andere Form von Kritik. Vielleicht spielt die ja auch eine Rolle. Die These des Faktenfinders ist, dass in Europa das WEF quasi als marktliberale Organisation gesehen wird, die alles zu Geld machen möchte. In den Vereinigten Staaten hingegen eher als eine Art von Sozialismus. Wie ist dieser Widerspruch zu verstehen?
Für die Amerikaner ist er sozusagen zu einer Art kommunistischer Kontrapunkt geworden. Für uns Europäer ist es Marktwirtschaft, also die absolute Marktwirtschaft. Ich glaube, da sind sich die US-Amerikaner nicht klar im Bilde, was eigentlich diese Organisation anbelangt und wem diese Organisation hilft. Und diese Organisation lebt ja von den global agierenden Unternehmen. Ich meine, das sind ja die Partner vom WEF. Und das WEF hat auch immer gesagt, dass diese Partner eigentlich die Programme des WEF gestalten. Ja, das heißt, im Grunde genommen ist Amazon dabei, es ist Microsoft dabei. Es sind die großen global agierenden Unternehmen, die großen auch zum Beispiel Pharmaunternehmen, die großen Projekte vom WEF gestalten und mitgestalten. Und ich meine, wenn das die amerikanische Bevölkerung nicht sieht, dann ist da eine Art Kurzsichtigkeit. Da sind wahrscheinlich die Europäer ein bisschen besser informiert.
Klaus Schwab, unabhängig davon, ob jetzt Joe Biden und Xi Jinping vor Ort sind, Klaus Schwab bringt mächtige Menschen zusammen. Und er bringt ja auch Menschen in mächtige Positionen. Das WEF ist ein Schwergewicht der internationalen Politik. Wie hat er das denn angestellt?
Ach, da hat er einfach etwas gemacht, was schon die Trilaterale Kommission vor ihm gemacht hat. Also vor dem WEF, die Trilaterale Kommission. Da waren zum Beispiel Henry Kissinger und so und solche Personen. Die haben schon immer versucht, Freunde oder Befreundete oder Menschen in wichtigen Positionen zu bringen, die also politisch gestaltend sein konnten, damit sie natürlich ihre Programme damit realisieren können. Und das hat schon die Bilaterale Kommission gemacht. Und das steht in der Enzyklopädie Britannica drin. Also es ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist offen lesbar für jeden.
Interessant, dass Sie sie gerade ansprechen.
Und Klaus Schwab hat es auch gemacht, hat es natürlich dementsprechend gemacht und auf eine Art, die vielleicht, wie soll ich sagen, offener, weil er hat es ja auch in einem Interview 2017 ganz klar zugegeben an der Harvard-Universität, wo er gesagt hat, we penetrate the cabinets. Also wir penetrieren, wir bringen mit unseren Leuten, also Leuten vom WEF, in die Regierungskabinette ein. Und das hat er offen zugegeben.
Interessant, dass Sie die Trilaterale Kommission ansprechen. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist Teil der Organisation, ist jetzt auch Vorsitzender der Atlantikbrücke. Aber auch der nächste deutsche Botschafter in Moskau ist Teil. Wer hat jetzt die größere Bedeutung? Die Trilaterale Kommission oder das WEF?
Ich glaube, dass sicherlich die Trilaterale Kommission und größere Bedeutung hat und das WEF vielleicht bekannter ist, aber sozusagen ein, könnte man sagen, ein Kind der Trilateralen Kommission ist. Ich meine, der größte Mentor von Klaus Schwab ist Henry Kissinger und darauf muss man aufbauen. Und die Trilaterale Kommission ist sehr gewichtig und mir hat ein Journalist, der bei der ausländischen Pressevertretung in Italien arbeitet, gesagt, und der hat große Kontakte zum Beispiel zu den Geheimdiensten in Italien, dass der Ukraine-Krieg auch, der hat viele Gründe, ja, und einer dieser Gründe ist aber auch Putin vom Thron zu schaffen, also wie sagt man auf Deutsch, von seiner Machtstellung wegzubekommen, weil Putin ein Mensch ist, der gegen die Globalisierung ist. Er ist gegen die Globalisierung, genauso wie Xi Jinping. Und das sind natürlich Regierungschefs, die man nicht unbedingt unterstützen möchte, weil sie gegen dieses große Projekt sind der neuen Weltordnung. Und das ist ein Projekt von Henry Kissinger und den Leuten, die hinter Henry Kissinger stehen.
Ich werde mal die Argumentation von Herrn Schwab nehmen und ein bisschen weiterführen und zuspitzen. Also die globalen Herausforderungen sind größer als die nationalen Regierungen. Also Beispiel weltweite Pandemie, Hunger oder auch Klima. Die Vereinten Nationen hingegen sind gehemmt und darum braucht es ja einen anderen Ort, um Lösungen zu finden. Es braucht also so eine Art Weltregierung zur Lösung von Weltproblemen.
Und damit haben wir sozusagen die Souveränität der Länder ausgehebelt. Und das ist das, was seit Jahrzehnten versucht wird, indem man zum Beispiel nicht nur die Regierungen unterwandert, sondern indem man auch die mit supranationalen Organisationen zusammenarbeitet. Und diese supranationalen Organisationen, zum Beispiel die EU, die UN, die WHO, die UNESCO, die alle Partnerschaften natürlich mit zum Beispiel mit dem WEF haben, die verändern ihre Gesetze so und oktroyieren ihre Gesetze auf unterschiedliche Länder auf. Das heißt zum Beispiel dieser neue Pandemievertrag, der momentan in Arbeit ist, der wird natürlich die Gesetze der einzelnen Länder aushebeln, also jetzt nicht die Verfassungen, wie behauptet wird, aber die Gesetze aushebeln. Und man wird natürlich, wenn man diesen Vertrag unterschreibt, werden wir das tun müssen, was dann die WHO uns vorschreibt, im Falle einer Krankheit, die über, so zum Beispiel nicht gerade unbedingt eine Pandemie, aber auch eine Epidemie sein könnte, was dann passieren wird. Und wir werden uns dem beugen müssen. Und das hat natürlich mit Demokratie nichts mehr zu tun. Und da erinnere ich jetzt ganz kurz an einen offenen Brief von österreichischen Ärzten und Wissenschaftlern, die gesagt haben, dass also dieser in Verarbeitung, also in Erarbeitung dieser Pandemievertrag hochgefährlich ist.
Das WEF inszeniert sich selbst ja als große Denkfabrik, und zwar für eine moderne, grüne, tolerante und ressourcenschonende Zukunft. Aber die Player dort, die haben ja genau das Gegenteil jahrzehntelang aufgebaut. Also Meinungen werden von Google auf Geheiß von Regierung zensiert. Amazon zerstört offensichtlich Umwelt und wohl auch Mittelstand. Ölkonzerne liefern die Betriebsmittel dazu. Warum wird denn dieser Widerspruch in den großen Medien wenig aufgezeigt?
Ja, weil die großen Medien ja, da muss man sich fragen, von wem werden die großen Medien finanziert? Ne? Das ist ja immer das große Problem. Ich meine, in den Staaten wissen wir, dass zum Beispiel Jeff Bezos mehrere Zeitungen aufgekauft hat, Warren Buffett eine Unmenge an Zeitschriften und Zeitungen besitzt. Also das ist die Frage, für wen man arbeitet. Darum geht es. Und wenn sie für natürlich Großkonzerne durch Großkonzerne finanziert werden, dann werden sie solche, sagen wir mal, Problematiken nicht gerade beleuchten wollen oder beleuchten können.
Der öffentlich-rechtliche Deutsche Rundfunk beispielsweise wird ja von mir bezahlt. War da neulich wieder meine Abbuchung bekommen. Da kann der Interessenkonflikt ja gar nicht sein.
Da gibt es aber ein anderes Interessenkonflikt und das sind natürlich die Politiker, die im Rundfunkrat sitzen, ne? Oder im Fernsehrat.
Sie haben ja auch Gunnar Kaiser ein Interview gegeben. Darin beschreiben Sie ein Treffen von Journalisten in Rom. Journalisten aus dem Mainstream wohlgemerkt. Sie sagen unter anderem, der Guardian war dabei. Und da habe es einen Konsens gegeben, dass Covid-19 eigentlich nur ein Test gewesen sei. Was meinen Sie damit?
Wir können davon ausgehen, es gibt Krisen. Und es gibt menschengemachte Krisen und es gibt Krisen, die von alleine aufkommen können. Ja, okay. Wie auch immer, diese Krisen werden benutzt, um zu sehen, inwieweit man in den meisten Fällen freiheitseinschränkende Maßnahmen treffen kann oder wie man die Demokratie noch weiter einschränken kann. Darum geht es hauptsächlich. Und da waren diese Journalisten der Auffassung, dass eben auch Covid eine Art Test ist, um zu sehen, und das war im Klartext dann von einem Journalisten gesagt, inwieweit wir Schafe sind, inwieweit man uns manipulieren kann. Und selbst auf einer Webpage vom WEF ist ein Artikel von einem Wissenschaftler zu lesen, der behauptet, ja, also Covid-19 ist im Grunde genommen eine Art riesensozialer Test gewesen, um zu sehen, inwieweit wir bestimmte Dinge mit uns machen lassen können.
Wenn da jetzt also Journalisten von renommierten Zeitungen zusammenkommen und sich da relativ einig sind, dass das so ist, wie haben die denn die letzten 2-3 Jahre berichtet? Haben sie ihre Stimme dagegen erhoben? Haben sie PCR-Tests oder Impfungen in Zweifel gezogen?
Nein, da wurde mir auch, weil ich das genau das beim Treffen dann gesagt habe, und warum berichten wir dann nicht darüber? Ja? Und dann wurde mir einfach gesagt, weil erstens mal wird es nicht veröffentlicht. Wenn wir auch so einen Artikel schreiben, wird dieser nicht veröffentlicht. Und zweitens bin ich am nächsten Tag meinen Job los. Das war die Antwort.
Die Krake von Davos, Angriff des WEF auf die Demokratie. Das ist das neue Buch von Miriam Muhm. Die Journalistin hat unter anderem für die italienische Reihe gearbeitet, in der Süddeutschen und La Repubblica veröffentlicht und widmet sich nun den Geschichten hinter der Geschichte. Frau Muhm.